Hallo und herzlich willkommen zum Dynamic Stillness Podcast, deinem Osteopathie-Podcast für Dynamik, Stille, Gesundheit, für all die Weisheiten der Osteopathie in deinem Leben. Mein Name ist Stefan Ried, ich bin dein Host und heute, in der heutigen Episode, bringe ich dir ein paar Ideen, ein paar Geheimnisse näher, wie wir damit umgehen können, wenn das Leben unserer kleinsten, liebsten Lebewesen, von unseren Kindern, Babys, schon am Anfang mit Krankheit, Operationen belastet ist und wie du dich darauf vorbereiten kannst, wie du einen Klinikaufenthalt für eine Operation vorbereiten kannst, wie du auch damit umgehen kannst, wenn dich der Schock unvermittelt trifft, aber auch wenn du schon in der Vorbereitung, in der Schwangerschaft eigentlich damit umgehen muss, dass wahrscheinlich eine frühkindliche Krankenhausversorgung ansteht. Hierzu habe ich eine ganz tolle Frau interviewt, die Susanne Bürger, die hat eben eine ähnliche Erfahrung wie ich in meinem Leben gemacht habe mit meinem erstgeborenen Sohn, hat sie mit ihrem zweitgeborenen gemacht, der eben auch eine längere Zeit des Lebens am Anfang im Krankenhaus verbracht hat. Sie hat das Buch Wenn das Leben intensiv beginnt herausgebracht, ein Elternbegleitbuch für die Zeit in der Kinderklinik. Und sie ist nicht nur aus ihrer persönlichen Geschichte, sondern auch aus ihrem professionellen Hintergrund als Coach, vor allen Dingen Wing Wave Coach, absolut prädestiniert dafür, uns ideale Tipps, Ideen zu geben. Es sind einige super tolle Insights, die ich mir gewünscht hätte, auch damals schon umsetzen zu können, in Bezug auf die Pflegepersonal, in Bezug auf ja, das Umgehen, wenn das Kind an die Schleuse zum Operationssaal gebracht wird und so weiter. Also einige tolle Tipps, freu dich darauf. Das ist eine absolut Herzensepisode, also dringend teilen für alle Menschen in deinem Umfeld, von denen du weißt, dass sie bei ihnen das anstehen würde, könnte oder auch im Nachhinein es für dich Sinn macht. Wenn du noch mehr Geheimnisse der Osteopathie in deinem Leben haben willst, schick mir jetzt eine SMS an die 0049 177 17 89 317 mit dem Stichwort gesund. Kannst du dich im Tausch gegen deine E-Mail-Adresse einloggen für meinen Dynamic Stillness Newsletter, dann bekommst du regelmäßig Informationen, Ideen, wie du mehr Osteopathie in dein Leben bringen kannst oder als Kollege, wie du deine osteopathische Praxis noch mehr zum Blühen und Wachsen kommen kannst. Be still and know, dein Stefan. So, hallo und herzlich willkommen zum Dynamic Stillness Podcast, dem Osteopathie-Podcast. Heute habe ich zu Gast die Susanne Bürger. Die hat ein ganz, ganz tolles und für meine Bedürfnisse ganz wichtiges Buch rausgebracht. Das heißt, wenn das Leben intensiv beginnt, da kommt sie aus persönlichen Erfahrungen, aber auch aus professioneller Sicht und bietet eine Möglichkeit, ein Begleitbuch eben zum rauszubringen, wenn Kinder am Anfang intensive medizinische Betreuung brauchen. Ja, ich freue mich auf das Gespräch, weil wie viele wissen, habe ich eine ähnliche Geschichte mit meinem erstgeborenen Sohn und kann mich da persönlich total reinfühlen in die Zeit, wie verloren, wie lost man da ist. Und finde es auch super wichtig, dass das immer mehr Menschen zur Kenntnis nehmen. Ja, Susanne, erzähl ein bisschen, stell dich, wenn du magst, vor oder erzähl uns, hast du gerade im Vorgespräch schon deine Vision erzählt. Das finde ich gut, super spannend.
Genau. Ja, hallo Stefan erstmal. Danke, dass ich hier die Möglichkeit habe, das Buch so ein bisschen, ja, ich sag vielleicht intensiver vorzustellen. Es gibt es ja noch nicht so lange, also seit knapp 2 Wochen. Und natürlich gibt es da eine persönliche Geschichte zu. Und die steht aber gar nicht so im Vordergrund, sondern ja, auch wir hatten als Familie eine Klinikerfahrung mit unserem zweiten Sohn. Okay. Und sind über einen Zeitraum von 6 Monaten 3-mal zu längeren Aufenthalten in einer Klinik gewesen. Wir hatten lange OPs. Und das Bedürfnis, was ich eigentlich so im Nachgang habe, ist, dass Eltern, die, ob das jetzt ein Frühchen oder ein krankes, neugeborenes Baby ist, eigentlich viel Zeit haben in der Klinik und oft sehr hilflos da sitzen, weil sie gar nicht wissen, was kann ich jetzt tun? Ich würde gern was tun. Was kann ich denn jetzt noch besser machen? Und wie kann ich hier unterstützen und helfen? Und aus dieser Hilflosigkeit möchte ich ein bisschen rausführen, weil ich glaube, so durch viele Gespräche, die ich mit Eltern im Nachgang geführt habe, ist jetzt da so ein ganz kompaktes Kompendium zusammengekommen, um da auch was anbieten zu können. Also die große Vision ist, man kann was tun, man kann für sich sehr viel tun. Und Ja, die Vision ist, dass eben viele Eltern das auch erhalten, damit sie Unterstützung in der Zeit ihres Aufenthaltes bekommen.
Okay, cool. Ja, ich habe mich, obwohl ich es erst seit ein paar Stunden quasi in den Händen halte, habe schon ganz viel natürlich durchgelesen. Es gibt super, super viele Beispiele. Das heißt natürlich, erzählst du von eurem Start mit genau. eurem Zweitgeborenen. Aber es gibt ganz, ganz viele Beispiele. Jetzt interessiert mich natürlich brennend, wie bist du so mit so vielen Menschen in Kontakt gekommen und was hast du außer deiner persönlichen Geschichte noch getan, um dann das Buch ja so rauszubringen, dass man wirklich das Gefühl hat, ja, da sind ganz viele Referenzerfahrungen von ganz vielen anderen Menschen. Wie hast du das gemacht?
Also die Kontakte sind aus der Klinikzeit von damals entstanden und natürlich auch im Nachgang. Ich habe mit Fördervereinen gesprochen und habe natürlich viel Recherche zum Buch betrieben.
Okay.
Und insofern sage ich ganz einfach mal, wenn man sich einem Thema auch sehr persönlich begibt, dann sage ich immer, lernt man auch automatisch die Menschen kennen, die ähnliche Geschichten haben. Ja. Die waren alle natürlich sehr offen. Und was ich in diesem Buch nicht wollte, ich wollte nicht nur unsere Geschichte drin haben, weil das ist etwas, ich kann natürlich aus unserer Perspektive etwas sagen, was wir gemacht haben, was wir ganz toll fanden, wovon wir mehr machen würden. Aber das ist dann nur so, ich sag mal, ein kleiner Einblick. Und mir war es wichtig, viele Menschen, viele Mütter, viele Väter mit reinzubringen, die verschiedene Krankheitsbilder haben, die in verschiedenen Stadien dazugekommen sind, ganz einfach in der Klinik. Das ist bei uns so gewesen, wir sind sehr unvorbereitet in die Klinik gekommen, wir wussten gar nichts. Und es gibt auch Eltern, die sich vorbereiten können. Beispielsweise, wenn ich in der Schwangerschaft erfahre, dass ich ein Baby bekomme, was mit einem Herzfehler geboren wird, dann kann ich viel tun, schon im Vorfeld. Das heißt, es gibt ganz viele unterschiedliche Facetten, bin ich eben vorbereitet oder nicht. Und mir war es ein Anspruch, möglichst viel davon reinzubringen, weil das natürlich ein breites Spektrum ist. Und in dieser Vorbereitungszeit, dazu gehört dann zum Beispiel, dass ich mir eine entsprechende Klinik schon im Vorfeld auswählen kann. Ich kann im Vorfeld schon mit den Ärzten und dem Pflegepersonal ins Gespräch gehen, was sehr viel Ängste nimmt, weil man weiß, wenn ich gut informiert und sachlich informiert und vorbereitet bin, bin ich nicht mehr so ängstlich. Also sowas hat den Vorteil dann zum Beispiel. Das war mir sehr wichtig, nicht nur so das eigene mit reinzubringen. Deswegen sind sehr viele Eltern mit unterschiedlichen, ich sag ganz einfach jetzt mal, Diagnosen mit drin, die unterschiedliche Erfahrungen auch nicht nur in einer Klinik, sondern eben deutschlandweit, teilweise auch in Österreich gesammelt haben, dass wir jetzt nicht nur über zwei Fälle in einer Klinik in Deutschland reden, sondern es ist auch sehr unterschiedlich, wo ich ganz einfach wohne. Also manchmal ist die Klinik, bei uns ist die nicht weit weg gewesen, das waren nur 30 Kilometer, aber ich habe auch Eltern gesprochen, die 200 Kilometer bis zur nächsten Kinderklinik fahren mussten und die haben andere Sorgen. Wenn ich vielleicht nur noch 2 Wochen Urlaub habe als Papa und es gibt noch ein älteres oder jüngeres Geschwisterkind.
Ja.
Also das ist halt sehr facettenreich und deswegen war es ein großer Anspruch, möglichst viele Eltern auch mit reinzunehmen.
Eine der Sachen, die mich natürlich gleich bei dem, was ich jetzt schon habe lesen können, wirklich gepackt hat, ist tatsächlich, wie du sagst, die Vorbereitung. Ja, das waren wir zum Beispiel auch überhaupt nicht. Wir haben schon in der Schwangerschaft gewusst, dass da was anstehen könnte. Dann hat sich das leider bewahrheitet innerhalb der ersten 6 Wochen. Und wir sind eigentlich, ehrlich gesagt, ziemlich reingeschlittert, haben dann, genau das, was du in deinem Buch beschreibst, eben all die Dinge irgendwie zusammengekratzt. Eine der Sachen, die mich da, wie gesagt, dann nochmal geflasht hat, ist, wir hatten natürlich das große Geschenk, und du beschreibst, dass es ein Geschenk, aber auch ein Problem sein kann, wie ein Familienzimmer zu bekommen mit dem Kind. Aber eben, du beschreibst ja auch in dem Buch, und da, soweit habe ich gar nicht gedacht, dass es ja auch eben Kliniken gibt, die das erstens gar nicht machen, oder eben aufgrund der räumlichen Entfernung so ein großes Problem gibt. Das fand ich super interessant, dass du da Wege aufzeigst, wie es trotzdem nah beim Kind sein kann.
Also dann hattet ihr als Familie großes Glück, weil es gibt sehr viele sehr modern aufgestellte Kinderkliniken, die medizinisch total fortschrittlich sind, aber deren ich sage jetzt einfach mal, Gebäude in einem älteren Zustand sind, dass einfach die Stationen es gar nicht zulassen, dass ich zum Beispiel einer Mama ein Bett in das Zimmer stellen könnte. Die würden durch die Türrahmen manchmal gar nicht durchpassen, weil es dafür nicht vorgesehen ist. Moderne Kliniken richten sich jetzt auf sowas ein. Mhm. Die wissen, da liegt immer eine Elternbegleitperson dabei und es ist auch erwünscht. Aber die Kliniken, die auch noch in älteren Gebäuden, die nicht, ich sage jetzt mal, räumlich modernisiert wurden, die haben diesen alten Stand noch. Selbst wenn sie es wollen, in unserem Fall medizinisch sehr moderne Klinik, es war räumlich nur so machbar, dass so ein, ich sag mal, kleines Beistellbett war dann irgendwann möglich, was morgens um 7 wieder rausgeräumt werden musste. Sonst hätte kein Pflegepersonal mehr reingepasst.
Ja, ja.
Und da gibt es sehr also Eltern werden überhaupt nicht ausgeschlossen. Eltern sind sehr willkommen in der Pflege.
Ja.
Aber diese räumlichen Gegebenheiten, die sind sehr unterschiedlich.
Ja. Und dann eine der Sachen, die du auch zum Beispiel sagst, wenn es überhaupt gar nicht geht, und das finde ich zum Beispiel einen genialen Tipp, will ja nicht zu viel verraten, schon aus dem Buch, die Leute sollen es ja selber lesen, aber es gibt ja Möglichkeiten eben auch wirklich die Stimmen der Eltern aufzunehmen und dem Kind dazulassen. Ja? Also das, auf sowas wäre ich nie im Leben gekommen. Also das sind eines der Sachen, die mich sofort gepackt haben, zu sagen, das macht total Sinn. Ja.
Genau, sind wir damals auch nicht. Das habe ich, also ich glaube, man darf auch nicht den Anspruch haben, das jetzt alles gewusst zu haben. Ich habe es ja auch wirklich im Nachhinein alles zusammengetragen, um es sehr kompakt jetzt weitergeben zu können. Aber das mit den Stimmen war mir in der Form, wir haben schon mal so kleine Tonsequenzen aufgezeichnet und aber wir haben es nie dagelassen. Also dieses, was ich ja da anspreche, ist ganz einfach, dass es die Möglichkeit gibt, eigentlich wie eine Schlafuhr, dass kleine transportable Abspielgeräte genutzt werden, wo zum Beispiel Mütter oder Väter Lieder und Geschichten aufnehmen.
Ja.
Und dann, wenn das Baby nachts zum Beispiel unruhig wird, dass die Krankenschwester es dann abspielen kann. Und man hat viele Studien mittlerweile dazu, wie Kinder sich darüber beruhigen lassen, dass sie generell dass zum Beispiel die Pulsfrequenz sofort runtergeht und dass alles, was eben messbar ist, technisch am Kind sich beruhigt und entstresst.
Ja.
Selbst bei Blutuntersuchungen kann man das nachweisen. Und es gibt mehr Möglichkeiten mittlerweile, wenn man es ganz einfach so zusammenträgt. Und diese Form der transportablen Geräte, die wird in einigen Kliniken auch schon eingesetzt. Genauso wie es sehr unterschiedlich ist, ob es Musiktherapeuten gibt. Es gibt Kliniken in Deutschland, die dieser Musiktherapie einen hohen Stellenwert geben.
Ja.
Und es gibt Kliniken, da ist es noch nicht etabliert.
Okay.
Es gibt auch nicht viele dieser ausgebildeten Therapeuten, das muss man auch dazu sagen.
Ja.
Und ich meine, brauche nicht drum herum reden, das hat auch immer wirtschaftliche Aspekte.
Okay.
Also gibt es Fördervereine, die sowas unterstützen in der Klinik, die, ne? Und das gleiche Thema trifft ja viele Bereiche. Ob ich die Klinik-Clowns, die auch alle ehrenamtlich arbeiten, nehme. Und bei den Musiktherapeuten ist es auch so, dass es je nachdem, glaube ich, wo man ist, gut etabliert ist. Und aber auch da geht es weiter.
Ich meine, ich erlebe das natürlich auch im Vorgespräch schon besprochen, in meiner täglichen Praxis, dass es Unterschiede macht im gesamtfamiliären System, im Leben der Kinder. Was treibt dich denn vor allen Dingen an? Was denkst du oder was hast du für eine Erfahrung gemacht? Was macht das für dich für einen Unterschied, wenn, ob das sozusagen begleitet läuft und die Menschen aufgeklärt sind, für die Kinder, für die Eltern? Du hast ja außer der Vision, dass es noch mehr Menschen wissen, gibt es ja irgendwas, was dich ganz stark antreibt? Was
ja, genau.
Weißt, wenn du spürst, dass es was macht, ne, was Gutes macht. Ne?
Ja klar, das ist die eigene Motivation damals oder ich glaube, das, was damals die große Angst war, ist, dass ich ganz einfach nie einen ersten Kontakt zu meinem zweiten Sohn herstellen konnte, so wie ich es vom ersten gewohnt war.
Okay.
Das hat mich persönlich in eine tiefe Krise gestürzt. Es war zwar toll, dass der Papa auch da war, wir uns abwechseln konnten, aber diese ich nenne das jetzt mal Babymondzeit und diese schönen ersten Flitterwochen, so wie ich es halt kannte und wie es auch in vielen Ratgebern ja beschrieben wird, wie man sich die erste Zeit mit Baby gestalten kann und sollte, um eine, ich sag ganz einfach mal, gute Bindung herzustellen. Wir wissen, Babys werden, die ersten Stunden sind entscheidend. Das wissen wir aus vielen Studien, das ist auch alles belegt. Deswegen werden Babys im Kreißsaal direkt der Mama gegeben und die erste Zeit ist halt sehr wichtig. Das wird natürlich allen Müttern insbesondere genommen, wenn Babys krank sind, zu früh geboren und direkt, ich sag jetzt mal, weg müssen. Im schlimmsten Fall sogar noch in eine andere Kinderklinik, die noch nicht mal dem Kreißsaal angeschlossen ist. Und das sind, das braucht man auch nicht, das sind für die Mütter traumatische Erlebnisse.
Ja.
Und meine Vision ist es wirklich, dass man da viel machen kann im Vorfeld, wenn man es weiß, wie man sich darauf einstellt, wie man trotzdem Bindung herstellen kann. Ja. Und das Zweite, wie ich es nacharbeiten kann. Also was kann ich trotzdem tun, wenn ich in der Klinik bin? Was kann ich trotzdem zum Bindungsaufbau tun, damit es für alle Beteiligten, ich sag jetzt mal, nicht zum großen Trauma wird, sondern was kann ich in der Klinik schon tun? Da nenne ich jetzt einfach mal die Pflegesituation. Da wird immer gesagt, ja, da wird ja nur das Kind gewickelt und das kriegt ein bisschen ein Fläschchen oder ich muss eine Infusion mit begleiten, muss das Kind dabei umziehen, da werden Kabel neu verlegt. Diese Pflege- oder Versorgungssituationen, wie die Schwestern das auch immer nennen, die kann ich zum Beispiel auch wunderbar nutzen, um nah am Kind zu sein. Es ist Körperkontakt, ich kann mein Kind berühren, ich kann dabei sprechen, ich kann dabei singen. Das sind wenige Momente, aber die intensiv zu nutzen und dass es eben auch den Effekt hat, das finde ich schon sehr wichtig weiterzugeben. Und ja klar, das ist natürlich der eigenen Situation geschuldet, wenn man es, ich glaube, einmal so erlebt hat und dem RTW hinterhergefahren ist, und das haben wir auch gemacht, dann ist das schon sehr einschneidend. Ja.
Wir wollen ja, wie gesagt, nicht zu viel verraten, weil trotzdem wollen wir so ein bisschen teasern, natürlich, wenn du sagst, es ist trotzdem möglich, sowohl wenn es überraschend kommt, wie auch wenn es geplant ist. Was wären denn deine, die Sachen, die du jetzt so in der Rückschau für dich festgestellt hast, was trotzdem es möglich macht, Bindungen herzustellen? Du hast ja schon ein Beispiel gegeben, das Thema Pflegesituationen. Das kann ich mir auch noch reinversetzen, dass, weil du sagtest, die Kliniken sind darauf eingestellt, ja, jein, aber man hat das Gefühl, am liebsten für diese technischen Abläufe sollten am besten die Eltern aus dem Weg treten. Das haben wir zumindest so erlebt. Was wären so deine, aus deiner Erfahrung, deine Ideen, deine Erfahrungen, wie man die Bindung trotzdem so aufrechterhalten kann oder sogar aufbauen kann?
Also zum einen, es gibt unterschiedliche Eltern. Es gibt Eltern, denen es zum Beispiel selber gar nicht so gut tut, 24 Stunden in so einem Zimmer mitzuwohnen. Weil ich jetzt sage, ja, das ist ganz nett, wenn man das einrichten kann. Ich habe festgestellt, dass das Oberste, was so über allem steht, ist die, die Pflege des eigenen. Also für sich selber gut sorgen, um durch diese Zeit zu kommen.
Okay.
Und dann ist es auch jetzt kein Muss, dass ich mir das Familienzimmer nehmen muss, sondern wenn es für mich besser ist, morgens oder tagsüber da zu sein, um dann einfach aber auch den Schlaf vielleicht für mich zu bekommen, dass es für alle gesünder ist, dass ich selber nicht so aus meiner Kraft gehe, dass ich die Zeit nicht lange mittragen kann. Also was ich damit sagen will, ist, ich muss auch davon ja ausgehen, selbst wenn es eine Klinikzeit, die ist ja immer unterschiedlich lang, dass es mir selber sehr viel Kraft raubt. Und ich würde die Priorität zwar auch beim Kind setzen, aber ich würde mich nicht vernachlässigen wollen. Ich glaube, das ist so der Haupttipp, der auch so durchs Buch mitschwingt, immer Eltern nicht zu verurteilen, die zum Beispiel sagen, ich schaffe das nicht, in dieser Situation noch Milch abzupumpen oder noch stillen zu wollen. Ich schaffe das nicht. Ja. Ich habe da totales Verständnis für und man sollte da auch keinen verurteilen. Deswegen steht auch immer alles mit drin.
Ja.
Und es ist wirklich so, dass ja nach dieser Klinikzeit auch noch eine Zeit zu Hause kommt, die einfach ja auch erst, wo man ja einfach erstmal anfängt, dass man sagt, so, jetzt ist wieder ja das Ankommen zu Hause gefragt. Und das ist auch sehr unterschiedlich,
ja,
ob man da Unterstützung hat oder nicht. Und daher kann ich nur empfehlen, auch besonders auf die eigenen Ressourcen zu achten. Wie viel Energie habe ich überhaupt? Kann ich mich mit einer Mutter vergleichen, die ein sehr stützendes Umfeld hat? Mhm. Wenn ich alleinerziehend bin und komme in so eine Situation, ich habe vielleicht meine Freunde 100 Kilometer weiter, dann ist das was ganz anderes. Ja. Das kann man so pauschal nicht sagen, aber ich würde wirklich individuell gucken, wie geht's mir eigentlich gerade? Und das ist auch sehr entscheidend, weil wenn es der Mama nicht gut geht, kann die auch nicht gut sorgen.
Und ein zweites oder letztes Thema, was mich natürlich auch ein bisschen interessiert, ist, du hast auch oder sprichst explizit auch die Väter an. Jetzt haben wir natürlich über Mütter gesprochen. Du sprichst auch explizit die Väter an. Was ist denn da dein Haupt? Tipp oder was ist da dein Hauptanliegen, was die Väter angeht?
Ja, also Väter haben ja eigentlich so das, ich sag mal, das Urbedürfnis oder den Urinstinkt, wie immer man es jetzt nennen will, die Familie zu schützen, für die Familie zu sorgen und wollen ihr Bestes tun. Mhm. Und die Gespräche, die ich geführt habe, haben einfach auch gezeigt, dass diese Hilflosigkeit, wenn die Tür zugeht, die Frau wird in den OP gefahren, dann ist vielleicht ein nicht geplanter Kaiserschnitt, das Kind wird weggefahren, dass diese die gefühlte Hilflosigkeit bei Vätern tiefgreifender ist und dass sie da einfach nicht vernachlässigt werden sollten vom Umfeld. Also ich will eigentlich so ein bisschen dazu anregen, es ist zwar wichtig, dass man sich um die Mutter kümmert, aber man sollte den Papa nicht vergessen. Also weil die reden auch eigentlich nicht so schnell so darüber, an welche Grenzen sie so stoßen und das kann dazu führen, dass es dass sie sich vielleicht da auch überfordern. Weil dieses Urbedürfnis, dass sie jetzt ja eigentlich da sind. Die Frau hat das Kind bekommen, die muss sich ja vielleicht auch erstmal körperlich, ich sag ganz einfach mal, erholen, was der Papa jetzt gerade nicht gehabt hat. Und dann war eine Schwangerschaft vorher, dann ist das Erholen der Geburt und dann noch diese schwierige Situation in der Klinik. Und man sollte auch da auf sich gucken, als Paar. Ne? Dass man einfach sagt, auch dir steht es zu, ganz einfach auf dich zu gucken und dass er sich nicht überfordert. Das finde ich schon auch sehr wichtig. Ja. Das habe ich auch bei vielen gesehen. Ne?
Das kann ich definitiv direkt unterschreiben. Ja. Also eines, jetzt im Nachhinein, nach 10 Jahren, kann ich sagen, das war auch eines der einschneidendsten Erlebnisse, was mich aber auch jetzt irgendwann so weit gebracht hat, aber dieses Gefühl der Hilflosigkeit, auch der Ohnmacht, was ich vorher nie kannte, das ist das, was mich jetzt dazu gebracht hat, zu sagen, ich arbeite ganz viel mit Kindern, ich will auch, dass das noch mehr Leute erfahren, ich mache einen Podcast und alles das, aber das hat schon auch viel, viel, wie du sagst, viel Kraft gekostet und viel, das war definitiv so, dass ich dann überhaupt nicht umzugehen wusste mit am Anfang.
Es ist ja auch oft so, Frauen haben so ein Netzwerk schon in der Schwangerschaft, man trifft sich zur Schwangerschaftsvorbereitung, man ist unter Freundinnen im Gespräch, wie ist das bei dir, bei mir, Geburtsvorbereitung und sie sind so ein bisschen anders vernetzt und die Papas sind zwar auch vernetzt, aber nicht unbedingt in diesem Themenbereich. Ja. Also Väter treffen sich nicht unbedingt in der Schwangerschaft schon, um die Geburt vorzubereiten, wenn sie sich treffen. Das ist einfach nicht ja, es mag sein, dass es das gibt, aber ich glaube, das ist einfach nicht das Hauptthema. Man spricht mal drüber, wie war das bei euch, was kann ich tun, ja. Die normale Geburtsvorbereitung, was kommt da auf mich zu? Dann sagt vielleicht schon mal beim ersten Kind der gute Freund, ja, bei uns ist das so und so gewesen, die erste Zeit konnte ich Urlaub nehmen, das lief so und so ab, du kannst vielleicht das und jenes machen. Mhm. Aber gerade in der Zeit, wo es nicht rosarot verläuft, hat man auch nicht so viele Ansprechpartner,
ja,
die wir es schon hatten, mhm, und die man dann vielleicht fragen kann.
Ja. Ja, wie gesagt, ich finde das ein ganz wichtiges Buch. Du bist aber auch verfügbar, indem du außer dem Publizieren des Buches eben auch für Coachings und Vorträge jetzt zur Verfügung stehst. Das heißt, wenn Menschen das Gefühl haben, sie brauchen persönliche individuelle Beratung in so einer Situation, dann machst du persönlich oder auch über Skype, Internet.
Natürlich vorab immer am Telefon, ja, weil wenn jemand zu weit weg wohnt, habe ich natürlich auch ein kollegiales Netzwerk, okay, wo ich sagen kann, da habe ich jemanden, den ich weiterempfehlen kann. Ich bin da auch ganz gut vernetzt.
Mhm. Okay.
Und natürlich hier im Rheinland vor Ort natürlich auch sehr gerne persönlich.
Mhm. Prima, wir würden auf jeden Fall das Buch natürlich in die Shownotes verlinken. Das bezieht man über deine Homepage im Moment, richtig?
Mhm. Am direktesten.
Genau. Eben www.susannebürger.com, die werden wir auf jeden Fall in die Shownotes hier verlinken, deine Homepage, und dann können die Menschen mit dir in Kontakt treten, das Buch bestellen oder dich persönlich kontaktieren.
Sehr gerne. Und zu dem Buch, das schrieb mir gestern noch eine Mutter, die auch als Interviewpartnerin mit dem Buch war und die das jetzt auch noch so in ganzer Länge mal und auch so kompakt mal als Buch in Händen hat, und das war mir gar nicht so klar, aber es ist oft so, was nimmt man mit ins Krankenhaus, wenn man so jemanden hat, und die sagte noch so, Mensch, gib das doch weiter, statt Blumen kann man ein Buch mitnehmen, und meistens ist es sogar noch günstiger als der Blumenstrauß, und das fand ich eigentlich ganz sinnig, weil sie sagte so, die Blumen muss man sowieso auf dem Flur stehen lassen, darf man gar nicht mit reinnehmen, von daher vielleicht ein Aspekt, wenn man Klinikbesuche hat bei Frühchen oder eben in der Situation kranker Neugeborener, einfach vielleicht auch ein Buch mitzunehmen.
Definitiv, und es ist wirklich auch so konzipiert, finde ich wirklich klasse, dass es direkt, also man muss es nicht komplett lesen, weil das ist ja der Punkt, ne? Also du kannst nicht lesen, sondern im Moment möchte man ja schnelle Hilfe, möchte direkt sein Kapitel blättern und sagen, da sind wir jetzt, und da gibt es ein Beispiel dazu, hast du immer Beispiele dazu, und eben auch die praktischen Tipps, deshalb auf jeden Fall dicke Kaufempfehlung von meiner Seite.
Super, danke.
Ja, dann danke ich dir erstmal für das interessante Gespräch und wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg dann mit dem Buch.
Ja, lieben Dank.
Dass deine Vision auf jeden Fall sich manifestieren kann.
Okay.
Ja.
Danke dir.
Danke dir. Ciao.
Tschö.
Alle Links und Ressourcen zur heutigen Podcast-Folge findest du wie immer in den Shownotes oder bei meiner Seite www.stefanried.com. Dort gibt es natürlich den Link zu Susannes tollem Buch, Wenn das Leben intensiv beginnt, das du über Amazon oder bei Susanne direkt bestellen kannst, ganz nach deiner Wahl. Möchtest du mehr Informationen zur Osteopathie haben, zu meiner im November startenden Ausbildung für Osteopathen Thriving Children, wo du in einem einjährigen Training Kinderosteopathie, so wie ich sie verstehe, näher gebracht bekommst, dann schicke jetzt ein SMS an die 0049 177 1789 317 mit dem Stichwort gesund. Dort gibt es natürlich auch Informationen, regelmäßige News zu meinem neuen erscheinenden Buch im Oktober, das heißt Faszientraining für Rücken und Nacken, und zusätzlich regelmäßig Ideen, wie du als Eltern da mit Kinderosteopathie deine Kinder selber begleiten kannst. Also eine ganze, ganze Menge an Ideen rund um das Thema Osteopathie und was sie wirklich als Update, als Upgrade zur traditionellen Medizin zusätzlich für dein Leben bedeuten kann. Be still and know, dein Stefan Ried.